Die Sirene begann als schriller Dauerton. Fatewasa drückte die Hände an seine Ohren. Nein, dadurch sperrte er dieses Schrillen doch nur ein. Der Schall stieß und rempelte jetzt gegen seinen Gehörgang, seine Schädelwände, als wollte er den Kopf aufbrechen und hinaustönen. Fate riss die Hände weg. Die Sirene ging nun in einen abschwellenden und wieder anschwellenden Heulton über. Er sprang auf, lief in seinem Zimmer auf und ab, mit geschlossenen Augen, tief ein- und ausatmend. Er stieß an den Schreibtisch, den Sessel, das Regal, so wie der kreischende Ton innen an seine Schädelknochen. Er blieb stehen, keuchte. Er musste schreiben. Immer wenn er die Sirene hörte, musste er schreiben. Und er sah schon die Bilder, die nach seinen Worten schrien, nach Erlösung in seinen Gedichten, ihn erlösend. Er setzte sich an den Schreibtisch. Wo war seine Feder? Er schrieb seine Gedichte immer mit der Hand, so wie die Tinte aus der Feder rann, so strömte der Ton aus seinen Ohren, bis er versiegte. Aber die Bilder verdüsterten sich. Sie wackelten und schwankten, als würde eine Kamera in einem dunklen Raum hin und her geschwenkt, und Fate sah auch keinen Sinn in ihnen, nichts, was eine wie auch immer geartete metaphorische Bedeutung gehabt hätte. Das war ja eigentlich seine Kunst, für die er gerühmt wurde. Zum Beispiel einen doppelköpfigen Adler in einem Käfig, der wiederum in einem größeren Käfig stand, so zu beschreiben, dass Albaner ihre Seele in diesem Bild verdichtet sahen. Oder eine stehende Autokolonne so zu besingen, dass seine Zeitgenossen ihren eigenen stummen Wehgesang hörten, weil sie mit ihren Hoffnungen und Sehnsüchten, verkapselt in Blechbüchsen, an einer geschlossenen Grenze aufgehalten wurden, hinter der erst ihre Zukunft begänne. Der Ton versiegte. Wieder sprang er auf, lief zum Fenster, er hörte Verkehrslärm, sonst nichts. Er ging zurück zum Schreibtisch, las, was er geschrieben hatte. Nein, das war nichts. Der Schmied nicht an seinem Amboss, der Helm auf keinem Kopf, die Hirten sitzen in Bunkern und ich... Er zerknüllte das Blatt, warf es weg. Er holte sich aus der Küche ein Korcha. Sogar beim Biertrinken ging es bei ihm nicht ohne symbolische Aufladung. Das Korcha war für ihn das Sinnbild für Identität und Sehnsüchte eines albanischen Trinkers. Von der ältesten Brauerei Albaniens, gegründet von einem Italiener, mit Hopfen aus Deutschland, gebraut mit tschechischer Technologie, exportiert nach Belgien. Ganz etwas anderes als das wässrige Tirana-Bier, mit seinem schalen Nachgeschmack der Zeiten, in denen man nicht froh werden konnte mit den Dingen, die zu bekommen man noch froh sein musste. Dazu einen kleinen Raki-Ruschi. Seit er es sich als Berater des ZK leisten konnte, bezog er den Raki aus dem Dorf Kalmet, wo bereits die Illyrer Wein angebaut hatten und wo die alte bedrohte Rebe Gomarescha immer noch kultiviert wurde. Das hatte seinen Preis. Es wäre gelogen, würde Vater behaupten, dass er den Unterschied zu einem Raki schmeckte, den er unten in der Gasse bekam, aber das Wissen um die Exklusivität seines Raki Rushi erhöhte doch deutlich Genuss und Wirkung. Nur ein ganz kleiner.